Frauen, Männer, Klimaschutz, Einwanderung, Kultur. Es gibt viele Themen, wo man sich selbst im kleinen Kreis überlegt, ob man dazu was sagt oder lieber den Mund hält.
Das wird man doch noch sagen dürfen. Die Polarisierung, Menschen der richtigen oder falschen Seite zuzuordnen, nimmt jedenfalls ordentlich zu.
Wir vom Podcast Nahbetrachtung packen dieses heiße Kommunikationseisen trotzdem an. Mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. MC, mal Hand aufs Herz. Gibt es Situationen, in denen du mit deiner Ansicht hinterm Berg hältst, beziehungsweise lässt du dich canceln?
Also ich bin ja eigentlich vom Selbstverständnis her die Meinungsfreiheitskämpferin mit dem Flammenschwert. Und es gibt aber durchaus auch Situationen, wo ich denke, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Es gibt einmal Sachen, wo Loyalität eine große Rolle spielt, wo vielleicht Menschen, mit denen ich aus verschiedenen Gründen eng verbunden sind, eine sehr starke Position einnehmen, wo ich sage, da will ich jetzt denen lieber nicht reinfahren. Oder wo es Menschen sind, die ihre Position so extrem äußern, dass ich denke, boah, bis ich das jetzt aufgedröselt habe, ist ja Tag rum.
Aber
ja?
Müsste man nicht gerade da reingehen dann?
Das ist vollkommen richtig. Du hast mich ja gefragt, ne? Gibt Situationen, wo ich diese Unsicherheit verspüre, über die ich spreche, weil sich immer nur aufs hohe Ross zu setzen und sagen, mir passiert sowas nicht, ist sehr blauäugig und trifft auf sicherlich nicht zu. Du hast vollkommen recht. Wir müssen über diese extremen Positionen sprechen. Jetzt eiern wir auch so ein bisschen rum. Ich sag mal Beispiele, ja, die mir auch schon durchaus begegnet sind.
Mach's konkret, weil also, dass wir hier auf dünnem Eis sind mit der Folge, ist, glaube ich, jedem klar.
Ah, ich kann aber ziemlich gut schwimmen.
Ja, mach mal.
Und auf der einen Seite dann solche Sachen, die aus dem rechtspopulistischen Spektrum kommen. Ne? Hier, wir haben zu viele Ausländer und das kann hier doch niemals gut gehen und Deutschland geht unter. Ich muss das nicht ausführen. Ich glaube, jeder kennt diese Argumentationskette. Und auf der anderen Seite auch dieses Extrem auf dem linkspopulistischen Spektrum, über was man nicht mehr reden darf. Und es gibt keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Und gesellschaftliche Gruppen muss jeder einzeln gefördert werden. Und die Neurodiversität von morgens bis nachts muss gefeiert werden. Ich mache mich da auch gerne drüber lustig, weil es an den Rändern wirklich zu so abstrusem Kram kommt.
Diese Ränder schauen wir uns gleich auch nochmal sozusagen wissenschaftlich und auch mit anekdotischer Evidenz schauen wir uns das mal etwas genauer an. Zunächst einmal müssen wir uns vielleicht auch mal über diesen Begriff Wokeness ein paar Gedanken machen. Der wird ja auch sehr häufig als Schimpfwort benutzt. Und wenn ich das richtig nachgeschaut habe, entstand er sogar im 20. Jahrhundert bereits in den 1930er Jahren. Und zwar im afroamerikanischen Sprachgebrauch kam der Ausdruck Stay Woke auf, also gewissermaßen als Appell, sei wachsam gegenüber Rassismus, Unterdrückung und sozialer Ungerechtigkeit. Das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ja, also ich denke, das sind Werte, die wir mal 99,99999% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer entsprechend zuweisen würden. Und später wurde es dann entsprechend popularisiert nochmal durch die Black Lives Matter Bewegung. Das war, da wurde also sozusagen dieser Spruch Stay Woke zum, ja, kann man so sagen, Leitspruch einer ganzen Generation oder einer neuen Generation, die strukturellen Rassismus und soziale Ungleichheit kritisierte.
Und das Problem dabei ist natürlich, dass die Ungerechtigkeit, gegen die man sich wehrt, du hast ja gerade gesagt, keiner wird ernsthaft sagen, ich finde Ungerechtigkeit super und würde mich dagegen nicht wehren. Diese Ungerechtigkeit unterliegt einer Wertung. Was ist ungerecht? Ja, und da scheiden sich dann natürlich extrem die Geister und daher kommt auch diese Polarisierung zustande. Die toten Griechen haben schon vor viel, 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 viel längerer Zeit, ne? Ich habe immer noch einen toten Griechen im Angebot, Meden Agan gesagt. Meden Agan heißt Maß halten. Und das bezogen sie auf alle möglichen Sachen. Also sowohl auf Sucht und Rauschmittel als auch auf körperliche Betätigung und alles mögliche andere. Und das ist, glaube ich, das, was hier gerade fehlt. Nämlich zu gucken, was haben wir für eine Situation, wo es ist sinnvoll, sich mit Ungerechtigkeiten, die unzweifelhaft bestehen, auseinanderzusetzen. Wo brauchen wir eine Nachkorrektur in sprachlicher Hinsicht oder auch in politischer Hinsicht? Und wo ist es einfach nur drüber?
Jetzt war Wokeness ja also einst ein Aufruf zur Zivilcourage. Heute ist es oftmals ein Symbol für Spaltung. Also die ursprüngliche Idee, wachsam gegenüber Unrecht zu sein, bleibt nach wie vor wertvoll. Aber wie so oft, die Übertreibung tötet den Kern. Ist es das, was du mit Maßhalten meintest?
Genau, die Übertreibung tötet den Kern in sprachlicher Hinsicht. Wenn man nämlich dann sagt, boah, wir haben hier so woke Kolleginnen und Kollegen, da sagst du mal lieber nix. Oder wir haben Leute, die auf dem anderen Spektrum drüber sind, der oder die agitiert immer in diese oder andere Richtung, dann sagst du mal lieber auch nix. Und die größte Gefahr für die Meinungsfreiheit ist dieses, jetzt sagst du mal lieber nix.
Ja, das sind leider immer mehr, allerdings teilweise auch aus einer Unsicherheit heraus, weil sie sich einem konfrontativen Dialog nicht mehr gewachsen sind, weil diese Sprachkompetenz oder die Interaktionsfähigkeit definitiv abnimmt seit vielen Jahren.
Und sie nimmt aus verschiedenen Gründen ab. Also die Mediennutzung tut einiges dafür, denn die...
Ja, wir dürfen aber jetzt nicht immer nur sagen, die Medien sind schuld, ne? Oder die Mediennutzung hat Schuld, ne?
Ja, also in dem Fall eher die Mediennutzung als die Medien. Wenn eher mehr klassische Medien konsumiert werden würden, würde man wahrscheinlich auch ein größeres Meinungsspektrum konsumieren. Aber ich glaube, dadurch, dass einfach weniger miteinander gesprochen wird, ich nehme mal das Beispiel der Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind unglaublich populär. Ich selber mag sie nicht, aber viele Menschen finden die praktisch fein. Aber da ist ja nirgendwo ein Dialog. Man schickt sich Sprachnachrichten, über die man dann nachdenkt. Der Gesprächsfluss reißt auch zwischendurch ab, weil man die eigene Situation verändert. Man steigt in der Bahn um oder ähnliches. Aber das ist ja kein Gegenüber, wie wir das jetzt hier
oder
haben.
Oder du machst in diesen Sprachnachrichten noch einen zweiten Handlungsstrang auf. Dann kriegst du zu gar keinem mehr eine vernünftige Antwort.
Es fehlt die Flexibilität. Also die Flexibilität in sprachlicher Hinsicht, in kommunikativer Hinsicht und natürlich auch in der mentalen, in dem Metallen die Position des anderen einnehmen. Also entweder können praktisch nur noch Extreme, also entweder vor Verständnis zerfließen, oh Gott, das ist jetzt ganz wahnsinnig und eine respektable Ansicht, die du hast. Und dann kommen so Plattitüden wie danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich denke mir, nee, ich teile mit dir gar nichts, ich sage meine Ansicht und möchte gerne, dass es anders ist, aber ich möchte dafür nicht kein Dank bekommen, das gehört dazu.
Ja, das hat sowas, ich nenne es immer die amerikanische Kommunikation, ja. Also was, das klingt höflich, aber da ist jetzt nicht wirklich was dahinter.
Oder der Knaller ist ja noch, und das habe ich auch schon erlebt, wenn sich Leute mal so richtig auskotzen. Ja, wenn einem die Hutschnur platzt, das hat auch nicht unbedingt was mit Wokeness zu tun, aber wenn man sich sagt, so, das läuft hier alles überhaupt nicht. Und dann guckt man in die Runde und dann kommt irgendeiner mit dieser Plattitüde, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich denke, das ist doch keine inhaltliche Erwiderung. Entweder finde ich das inhaltlich richtig, ja, oder sagt, das ist totaler Quatsch, ich sehe das anders. Aber das ist schon fast Kommunikationsverweigerung.
Ja, ich empfehle das höchstens als Art Standardantwort in Schlagfertigkeitssituationen, wenn einem so nichts einfällt und es kommt einem jemand blöd mit völlig absurden Vorwürfen, dass man dann einfach nur sagt, ja, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, und dann lässt man den sozusagen da verhungern. Aber kommen wir zu dieser Diskussion, die wir halt haben mit der Wokeness. Da verändert sich ja auch Sprache und das ist sicherlich an vielen Stellen auch richtig, dass sich Sprache verändert, weil manchmal nutzen wir Sprache zwar intuitiv richtig, aber verwenden dann doch Begriffe, wo wir sagen, ja stimmt, jetzt wo man mal 2-3 Mal drüber nachgedacht hat, müsste man es eigentlich anders machen. Also nehmen wir mal jetzt einfach den Begriff Behinderte, der ja letztlich ersetzt werden sollte durch Menschen mit Behinderung. Und im ersten Moment sagt man sich, ja mein Gott, das eine ist kürzer, das beschreibt die gleiche Situation, was stellt ihr euch denn so an? Nein, da muss man einfach sagen, dass der Begriff Behinderte Menschen halt auf ein Defizit reduziert. Ja, und dass man in der Formulierung Menschen mit Behinderung den Menschen in den Vordergrund stellt und nicht die Einschränkung. Das mag jetzt für jemanden, der unter dieser Einschränkung nicht zu leiden hat, etwas sprachhypersensibel sein, aber ich kann es gut nachvollziehen, dass Menschen mit Behinderung da durchaus einen entsprechenden Wert drauf legen.
Und ich finde es auch richtig, dass man da Sprache verändert und sich selber auch entsprechend diszipliniert. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben das gerade in dem Kontext auch in den Schulen. Die hießen mal vor sehr vielen Jahrzehnten Hilfsschulen. Dann hießen sie mal einige Jahrzehnte Sonderschulen. Wer möchte auf einer Sonderschule sein? Und mittlerweile heißen die Schulen mit Förderschwerpunkt. Und dann dahinter kommt dann Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder ähnliche Sachen. Also
schafft das Chancen, mehr Chancengerechtigkeit? Diese Formulierung? Weil auch wenn wir genau wissen, dass sich dahinter ja sozusagen, ich nenne es mal, das alte System verbirgt, es verändert ja doch etwas in der Wahrnehmung diesen Menschen gegenüber. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache.
Ich glaube, dass es auf die Chancengerechtigkeit im beruflichen Kontext keine Auswirkungen hat, weil jeder Personaler, der so ein Ding auf den Tisch kriegt, weiß das auch. Also zu Zeiten der Sonderschulen war es auch so, dass Schüler auf einer Sonderschule für Lernbehinderte, das war die alte Bezeichnung, einen Hauptschulabschluss gemacht haben, kriegten die ein Zeugnis ohne Schulnamen. damit nicht erkennbar war, dass der Hauptschulabschluss auf einer Sonderschule.
Aber wenn es doch ohne Schulnamen ist, dann weiß ich doch, dass es von einer solchen Schule stammt.
Je nachdem, wie erfahren jemand ist, der das Ding auf den Tisch kriegt. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit. Und die berufliche Teilhabe, ich glaube, da tut sich nichts, weil wer sich auskennt, kennt sich aus in dem Bereich. Und auf der anderen Seite, aber ich glaube, die Stigmatisierung, das finde ich unglaublich wichtig, dass Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen nicht immer mit dem Schild um den Hals rumlaufen, wir sind zu doof. Also mein Vater war Schulleiter einer Schule für Lernbehinderte, die hieß auch damals so, der war da in dem Ort auch relativ bekannt, kommunalpolitisch aktiv etc. Und er hat seinen Schülerinnen und Schülern gesagt, ihr müsst mich nicht grüßen, wenn ihr mich auf der Straße trefft, weil Teenager, die ihn kennen, können eigentlich nur seine Schüler sein, wenn es nicht gerade Kinder von Nachbarn sind. Und das wollte er verhindern. Er wollte, dass diese Schülerinnen und Schüler, die im Sportverein sind oder mit ihren Kumpels unterwegs sind, eben dieses Manko dieser Schule nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen müssen.
Das ist ja schon sehr bitter. Aber würdest du jetzt sagen, dass heutzutage dann diese Schüler von der sogenannten Wokeness profitieren würden?
Also sie profitieren auf jeden Fall davon, wenn im beruflichen Kontext da eine andere Wertung stattfindet und eben auch im privaten Kontext. Ich kenne das ja auch von Menschen mit psychischen Störungen. Da wurde früher hinter vorgehaltener Hand gesagt, welche Dame mittleren Alters jetzt Depressionen hatte oder vielleicht mal einen über den Durst trinkt. Das war ja ein Manko, ja, und ein Stigma, ja, für die ganze Familie. Ne? Kann die das nicht, kriegt die das nicht hin, ist die Familie komisch oder so. Und heute haben wir da eine Entstigmatisierung, die noch nicht zu Ende ist, die ich aber für wahnsinnig wichtig halte, weil das sind ganz normale Leute und es ist keine persönliche Verfehlung, genauso wie bei physischen Erkrankungen eine psychische Störung zu haben.
Wir haben ja bei Pro-Wokeness gewissermaßen Aufklärung über Diskriminierung. Dagegen, denke ich, spricht nichts. Förderung von Vielfalt und Inklusion. Auch das sollte in einer demokratischen Gesellschaft nicht wirklich ein großes Problem darstellen. Dass natürlich Sprache sich als Werkzeug eines Wandels versteht, das war im Prinzip immer schon so. Das ist ja jetzt nicht erst durch die Vogue-Bewegung, wenn man so will, gekommen. Und dass es natürlich auch eine Gegenmacht zu etablierten Machtstrukturen ist. Und das bedeutet, dass man hier auch gesellschaftlich etwas verändern kann. Weil Sprache ist ja sozusagen unser Tool, unser Werkzeug, mit dem wir ja gesellschaftliche Prozesse anstoßen, mit denen wir Denkmuster versuchen zu verändern. Und so gesehen ist es natürlich auch an vielen Stellen ein Anstoß zu gesellschaftlichem Fortschritt.
Diese Sprache muss aber noch zwei Sachen auf jeden Fall leisten. Das eine ist, es muss immer das Hinterfragen erlaubt sein. Ja, wie hängt Sprache mit Handeln zusammen? Platt gefragt, bringt's was? Ja, also hat es tatsächlich eine Auswirkung, wenn ich jetzt hier wahnsinnig viele neue Formulierungen einführe, die irgendwie ganz vielen Menschen vielleicht auch das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Bei der Gendersprache gibt es auch schon eine Reihe von Forschungen dazu. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Aspekt, der liegt mir noch mehr am Herzen, ich muss mich immer über Sprache und Gesellschaft lustig machen können. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Moment, wo man darüber, und das betrifft jetzt eher quasi die Wokeness-Bewegung, wo man darüber nicht mehr lachen darf, wo man Witze darüber nicht mehr machen darf. Es gibt sicherlich Witze, die drüber sind, wo man auch sagt, nee, komm, also darum machst du jetzt bitte keine Scherze. Also
rassistische Sachen zum Beispiel.
Völlig klar, also ja.
Menschenverachtende Sachen. Okay, gut, da gehen wir mit.
Das ist überhaupt gar keine Frage.
Aber das ist auch etwas, wo man sagen kann, interessanterweise in Social Media geben viele sich sozusagen den Beinamen Satire-Account und meinen damit, sich in einen rechtsfreien Raum bewegen zu können, weil sie sagen, Satire darf alles. Und da wollen wir uns doch mal einfach vor Augen führen, dass Satire eine Kunstform ist, die gesellschaftliche, politische und kulturelle Missstände beispielsweise durch Übertreibung, durch Ironie und auch harten Spott bloßstellt. Und ihr Ziel ist es nicht nur zu unterhalten, sondern auch zum Nachdenken und Umdenken anzureden, nämlich genau durch diese Überspitzung. Und dabei darf sie überspitzen, sie darf verletzen, ja, sie darf auch verletzend sein und sie darf provozieren, solange sie erkennbar auf Missstände und nicht auf bloße Diffamierung abzielt. Und ich glaube, das ist etwas, was beide Seiten nicht mehr so trennscharf hinbekommen. Ja, dass also jemand sich sehr schnell diskriminiert gefühlt, obwohl hier durch das Mittel der Übertreibung ein Missstand deutlich gemacht wird. Also ich war mal bei einem Sozialverband und da hingen Karikaturen an den Wänden und die zeigten Situationen mit Menschen mit Behinderungen. Und da machte ein Fotograf ein Gruppenfoto und dann sagte der Fotograf auf dieser Karikatur, können Sie nicht etwas trauriger gucken, Sie sind doch Menschen mit Behinderung. Und dann denke ich mir so, ja cool, ja, also die gehen da
super,
gehen da super locker entsprechend mit um. Und es gibt natürlich auch Menschen, ich habe diese Karikatur mal anderen Menschen gezeigt und habe den Kontext offen gelassen. Und die haben gesagt, nee, das darf nicht, weil das nimmt ja die Menschen mit Behinderung nicht ernst. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, nee, Leute, macht euch mal locker, ja, guckt euch die Sachen mal entsprechend an und überlegt, was da sozusagen dahinter steckt. Und unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich darf hier keine Urheberrechte verletzen, wenn ich das jetzt hier vortragen würde, aber schauen Sie sich mal von Robert Gernhardt, einem Satiriker, einem wirklich brillanten Kopf, ein Gedicht aus Mitte der 1980er Jahre an. Da geht es gegen Rassismus und das Gedicht heißt Vater, mein Vater und beginnt mit der Textzeile Vater, mein Vater, wie werd ich Rassist? Und da bedient Robert Gernhardt komplett rassistische Klischees in einer satirischen Übertreibung, die aus heutiger Sicht fast schon wehtut, wenn man sie hört. Und im letzten Moment löst er das auf und stellt sozusagen die beiden Protagonisten, um die es da geht, nämlich den Vater und den Sohn, entsprechend bloß. Und diese Bloßstellung funktioniert nur mit dem Mittel der Satire und dem Mittel der Übertreibung. Und wenn wir da jetzt sozusagen den heutigen Wokeness-Filter drüber legen, wäre diese Kunstform nicht mehr zulässig. Und das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir auch gesellschaftlich entsprechend verdammt aufpassen, dass wir uns da nicht einen Arm oder sogar beide Arme auf den Rücken binden, um einen konstruktiven Dialog zu führen miteinander.
Ich glaube, das Beispiel mit der Karikatur, die du gesehen hast, wo also der Fotograf sagt, sie müssen trauriger gucken, sie sind doch Menschen mit Behinderungen. Ein absolut guter Gag, der aber nur funktioniert, weil man eben eine bestimmte Erwartung hat. Das heißt, es ist die Bloßstellung von Menschen, die von Menschen mit Behinderungen immer bestimmte Verhaltensweisen, besonders demütig, besonders dankbar, besonders zurückhaltend und so weiter erwarten, was natürlich Quatsch ist. Insofern brauchen wir genau diese Sachen ganz dringend. Und das, was wir nicht brauchen, ist diese extreme Polarisierung. Also früher hieß Vogue grün. Also ich kenne das auch noch aus eigenen gesellschaftlichen Debatten, wo dann ach, hören Sie mal auf mit den grünen Ideen. Wo ich denke, hallo, ich habe nur irgendwas vorgeschlagen aus irgendeinem Kontext. Wieso bin ich jetzt plötzlich grün? Ja? Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Sowohl, es gibt viel weniger Nazis, als man denkt. Es gibt viel weniger Woke, als man denkt. Also ja. diese extreme Zuschreibung bei einem Argument oder bei einer Anmerkung, die einem nicht gefällt, die Leute sofort so krass zu kategorisieren, das muss man einfach aufhören. Das bringt uns keinen Millimeter weiter.
Absolut. Ich vertrete ja auch in meinem jetzigen Lebensalter auch einige Positionen, die ich früher nicht vertreten habe, wo ich sage, das ist in der Regel eine Weiterentwicklung. Und das lebt natürlich auch davon, dass in meinem Umfeld Menschen sich die Mühe machen, mit mir zu diskutieren. Also Menschen, die andere Auffassung sind wie ich, die mich mit meinen Positionen konfrontieren, wo ich dann merke, ja, der Grundgedanke, ich nenne es jetzt mal der Gegenseite, ist gar nicht mal so verkehrt, aber es überzeugt mich noch nicht hundertprozentig. Und dann brauche ich sozusagen zur Entscheidungsfindung den Prozess. Also ich brauche den Streit, ich brauche den konstruktiven Streit, ich brauche die Debatte. Und dann kann es hinterher sein, dass ich Positionen teilweise oder auch komplett übernehme oder auch weiterhin ablehne, selbstverständlich. Aber wenn man mir dann jetzt beispielsweise sagen würde, und das ist in meinem Umfeld Gott sei Dank im Privaten nicht so der Fall, wenn man mir jetzt sagen würde, nee, du vertrittst nicht meine Auffassung und ich cancel dich jetzt an dieser Stelle oder ich höre dir gar nicht mehr weiter zu oder du vertrittst eine Auffassung, die ist, es werden auch sehr, sehr schnell moderate Auffassungen als demokratisch limitierte Auffassungen, auch sehr schnell als extrem oder also nicht mehr gesellschaftsfähig bezeichnet. Und dadurch treibt man, obwohl man es gut meint, einen Keil in die Gesellschaft. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da müssen wir aufpassen, dass Intoleranz nicht im Namen der Toleranz gepredigt wird und irgendwann den politischen Diskurs bestimmt.
Also ich habe mittlerweile auch bei mir eine Reihe von Wörtern, die so verbraucht sind und so stark mit Assoziationen aufgeladen sind, dass man sie in gesellschaftlichen Debatten nicht mehr verwenden kann.
Beispiel?
Also Wokeness gehört auf jeden Fall dazu. Also da müsste ich schon wirklich sehr drüber sein, um das überhaupt noch zu benutzen. Dazu zählen auch Wörter wie Einzelfall, wie rechts, links, Nazi, Fascho.
Oh, Nazi triggert mich jetzt aber. Entschuldige, dass ich da kurz einhake. Wenn ich jetzt alles als Nazi bezeichne, dann können wir die echten Nazis später nicht mehr erkennen.
Nee, aber das ist auch eine Argumentationstechnik, die in beide Richtungen funktioniert. Ich will das mal kurz erklären, wie perfide das auch gemacht wird. Einmal gibt es Menschen, die zu Unrecht jeden, der ihnen irgendwie nicht passt, als Nazi titulieren. Das Ganze gibt es auch in die andere Richtung. Dann gibt es nämlich diejenigen, die sich eher einem konservativen Spektrum zugeordnet fühlen. Ich formuliere es bewusst bewusst vorsichtig, die dann sagen, ja, aber wenn ich das und das mache, dann nennen mich sofort viele Nazis. Beide Gruppen machen es grundfalsch. Denn genauso wie du sagst, Nazi wird relativiert. Wir wissen, was Nationalsozialismus in Deutschland bedeutet. Also jeder, der den Begriff verwendet, hat mich quasi direkt auf der Zinne, weil es in der Regel falsch ist. Es ist auf der einen Seite übertrieben und die anderen verwässern den Begriff durch häufige Verwendung. Und das ist natürlich auch eine extrem tückische Taktik, sowohl von Rechts- als auch Linkspopulisten, die eben die Begriffe der Gegenseite verwenden, um sich davon vermeintlich abzugrenzen. Und damit findet die totale Verwässerung statt und die Liste von Wörtern, die man besser nicht verwendet, wird immer länger.
Also die Moralisierung von Politik, da ist es ja so, dass politische Gegner nicht argumentativ angegangen werden, sondern eher moralisch delegitimiert werden.
Das ist die normale Technik, weil man sich in der Sache nicht auseinandersetzen möchte. Und ich empfehle an der Stelle, das ist eine ganz dringende Empfehlung, sich die Handlungsrealität anzugucken und zu sagen, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Sprechen wir über die Sprache in unserem Unternehmen? Da kann man sich drüber auseinandersetzen, über Genderformen, über die Frage, wie spreche ich überhaupt über Menschen? Wo wird noch gelästert? Wo lässt man das besser sein? Oder wo ist man besser vorsichtig? Oder reden wir hier über eine, ich sag mal so, abstrakte Erziehungsmaßnahme von anderen Menschen? Und das Zweite lehne ich generell ab. Also wenn Sprache keinen Ort in der Wirklichkeit hat, wo das irgendwie Relevanz hat, und wir kommen ja gleich auch noch zu der Frage, was ist denn überhaupt Diskriminierung? Dann brauche ich das nicht, dann muss ich diese Welle nicht machen. Also platt gesagt, wir haben in vielen Jahrzehnten in Deutschland, hatten wir war es kaum ein Thema, wie wir Menschen mit dunkler Hautfarbe bezeichnen. Es gab so ungefähr keine. Ja, wir mussten auch, also gab einfach so wenige, die sicherlich auch Diskriminierung ausgesetzt waren, keine Frage. Aber ich musste das nicht in eine breite Bevölkerung hereintragen. Also ich habe ich weiß nicht, wann ich tatsächlich erstmal in persona jemanden mit dunkler Hautfarbe gesehen habe. Also wenn man aus dem Münsterland kommt, dann
ist ja gut, aber das ist ja heutzutage anders.
Das ist heutzutage anders, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir da nicht Probleme lösen, die gar nicht da sind. Ja, also die einfach in der Sache nicht existent sind.
Also ich möchte mal zwei ganz kurze Beispiele bringen aus meiner tatsächlichen beruflichen Praxis. Ich habe ja verschiedene Bücher veröffentlicht und in meinem früheren Verlag, wo ich war, da hatte ich ein echtes Beispiel drin gehabt und da kam eine Feuerwehrfrau drin vor, das war ein Krisenfall, den ich beschrieben habe und die hatte eine Rauchvergiftung bekommen, weil sie ihren Atemschutz nicht richtig angelegt hatte. Das hatte ich so in einem Nebensatz so beschrieben und da gab es eine riesen Auseinandersetzung mit meiner Lektorin und sie sagte dann, ich würde die Frauen bloßstellen, weil die Feuerwehrfrau, das sei sonst, normalerweise würde man immer sagen Feuerwehrmann und jetzt, wo es jemand ist, der Fehler gemacht hat, würde ich die als Frau bezeichnen. Naja gut, das war halt eine Frau. Ja, das kann man sowohl im Einsatzprotokoll nachlesen, als auch in der Lokalberichterstattung, dass eine Feuerwehrfrau bei diesem Einsatz verletzt worden ist, weil sie den Atemschutz falsch angelegt hatte. Und wir haben dann, also der Krisengeschichte hat das jetzt nicht wirklich einen Abbruch gemacht, aber ich habe dann sozusagen, wenn du so willst, die Fälschung in Kauf genommen, weil sonst wäre ich dann mit meiner Lektorin nicht weitergekommen und dem Verlag. Also in meinem Buch ist es jetzt ein Feuerwehrmann, ja, also sie hat das dann mit dem generischen Maskulin begründet, was ich auch etwas merkwürdig fand. Aber in Gottes Namen, ja, es gibt sicherlich auch Feuerwehrmänner, die den Atemschutz falsch anlegen, aber hier hat es dann sozusagen dazu geführt, wo ich so im Nachhinein sage, ja, ist das jetzt schon Wokeness, ja, dass jemand sagt, du kannst die nicht Feuerwehrfrauen nennen, weil dann die Feuerwehrfrauen benachteiligt werden. Also das hat mich schon, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, regt es mich jetzt mehr auf wie damals, weil damals war ein Abgabetermin und das Buch sollte letztlich auch veröffentlicht werden. Und der zweite Fall mit derselben Lektorin im selben Buch war, dass ich ein Zitat genommen hatte, was als Zitat klar jemandem zugeordnet war und was auch inhaltlich von der Aussage her gar nicht bestritten wurde in seiner Legitimität. Aber der Zitatgeber war jemand, den man auch bei neutraler Betrachtung durchaus als, sagen wir mal, umstritten bezeichnen konnte. Und den durfte ich dann als Quelle nicht nennen, sondern musste das neutralisieren, weil so war es wörtlich in der E-Mail drin, diesen Menschen geben wir kein Forum. Und da sage ich mir, mein Gott, ja, also bei einem Fachbuch, was in einer tausender Auflage erscheint und sich dann über 2 Jahre abverkauft, das ist kein Forum, was man da gibt, ja. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, also schönen Dank, ja, da würde ich mir etwas mehr Gelassenheit oder Rückhalt werden. Und da kann ich gut nachvollziehen, also bei mir ist jetzt nicht, ich habe mich dadurch jetzt nicht radikalisiert, aber ich kann durchaus verstehen, dass wenn man im Alltag, wie mit so einem Tinnitus, ständig auf solche oder vergleichbare Ergebnisse oder Situationen trifft, dass man dann irgendwann mal sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ja, und dann mache ich entsprechend zu, blockiere und dann haben wir die Verhärtung der Fronten. Und das sehe ich als eine Riesengefahr für unsere Gesellschaft.
Also das große Problem, was dahinter steht, und ich habe das auch schon in ähnlicher Form erlebt, sind eben die polarisierten Ränder, die nichts anderes mehr zulassen. Und die nehmen wie so 2 Flussbetten, die sich vergrößern, eben auch ein Stück Ufer mit. Mir ist das passiert, da war ich mal auf dem Podium eingeladen und natürlich überprüfe ich vorher, von wem ich eingeladen werde, was das für eine Institution. Und es gibt auch Medienanfragen, die ich ablehne, weil die in einem bestimmten Spektrum zuzuordnen sind. Also die, da ist ein reißender Fluss, der hat eine eindeutige Ausrichtung. Dann sage ich, nein, da möchte ich keine Uferpflanze sein, die dann eben mit in dieses Fahrwasser gerät.
Absolut.
Und in dem einen Fall bin ich auf dem Podium eingeladen worden, die Veranstaltung war völlig in Ordnung, Vorgespräch war in Ordnung, es war alles fein. Es gab also so durchschnittliches Diskursverhalten, es war sogar besonders interessant, es war eine spannende Location. Und als die Veranstaltung vorbei war, habe ich dann durch Zufall, weil ich eben noch zugehört habe, erfahren, wer in dem Monat drauf eingeladen wird. Die hatten immer so einen Special Guest einmal im Monat. Und die Liste der Leute, die nach mir kam, ich hatte vorher davon keine Kenntnis, muss man sagen, hätte sich drum kümmern müssen, würde ich sagen, boah, mit denen hätte ich mich nicht hingesetzt. Ja, so, und dann kamen natürlich danach Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die sagten, wie kannst du zu einem Veranstaltungsort oder zu einem Veranstalter fahren, wo nach dir sehr umstrittene Personen auftreten? Oder wo eben nach dir im Podcast ein Interviewpartner ist oder wo Positionen vertreten werden, die du inhaltlich nicht teilen würdest. Ja, das gehört aber dann auch zur Freiheit. Ne? Also da bin ich dann Absolut. So eine Uferpflanze, die dann in ein Fahrwasser gerät, trotz vernünftiger Prüfung vorneweg. Und das ist wirklich die Frage, wie nah gehe ich an so einen reißenden Fluss ran? Weil wir haben diese, ich sag mal, so diese beiden großen Flüsse, die uns, ich sag mal, moderate, differenzierte, an gesellschaftlichen Prozessen interessierte umgeben. Und wie nah gehen wir da ans Ufer?
Der absolut unerreichte und absolut allergroßartigste Kabarettist Volker Pispers, der leider seit vielen Jahren nicht mehr auftritt, hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, ist der Feind identifiziert, hat der Tag Struktur. Und ich glaube, das ist für beide Seiten der Wokeness, den Befürwortern als auch den Gegnern, durchaus ein probates Mittel, um sich zu orientieren. Weil wir überprüfen ja ständig, ist meine Position mehrheitsfähig? Ist meine Position gesellschaftlich akzeptiert? Ist meine Position entsprechend relevant? Und je mehr ich in meiner eigenen Blase bleibe, desto mehr Bestätigung bekomme ich ja auch. Aber umso weniger Weiterentwicklung habe ich ja. Das heißt, wir brauchen ja die Durchlässigkeit der eigenen Position an den Rändern, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir wissen, ob eine Position, die wir 1970 vertreten haben, ob die im Jahr 2025 noch so zeitgemäß ist.
Und das Problem ist natürlich dann dabei auch, was ist denn überhaupt die Diskriminierung? Also jeder würde sich hinstellen, ich bin gegen Diskriminierung. Also gibt ja sicherlich keinen, der sagt, das finde ich für ein ganz probates Mittel. Wir haben aber dann auch oft die Entwicklung, dass sich für Gruppen eingesetzt wird, die noch nicht mal im Anflug auf die Idee kamen, sich diskriminiert zu fühlen. Ich übertreibe es mal wirklich. Ich hatte das mal bei einer Diskussion über Verkehrspolitik, da ging es um Radwege. Und dann sagte jemand, haben wir auch an neurodiverse Personen gedacht? Ich dachte mir, fahren die anders Fahrrad als ich? Also ich behaupte, als Psychologin kenne ich mich jetzt durchaus in diesem Feld aus. Und mir fiel jetzt nicht ein, was man jetzt für die noch machen sollte, könnte. Das ist ein Beispiel dafür, wo man sagt, können wir nicht erstmal das Problem feststellen, bevor wir es versuchen zu lösen? Und ich habe das Gefühl, dass in so einer Art vorauseilendem Gehorsam, dass eben Probleme verfolgt werden, die in der Praxis entweder in extrem geringem Maß oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden sind. Und auf der anderen Seite haben wir das Kind mit dem Badephänomen, dass sich Leute hinstellen und sagen, Wokeness mag ich nicht. Und ich kann das durchaus verstehen, wenn einem diese Bestrebungen auf die Nerven gehen und dabei dann alles über Bord kippen. Ja, also plötzlich grundsätzlich, bin ja auch aktiv im Bereich Frauen und Führungskräfte, wo ich sage, da sind wir in den Industrienationen noch nicht fertig, da wäre noch was zu tun. Aber weil sich das irgendwie Vogue anhört, muss das jetzt plötzlich auch alles über den Jordan. Das ist, beide Extreme sind völlig falsch.
Also ich hatte früher einen blinden Großonkel. Und ich hatte das irgendwann mal im beruflichen, in der Peripherie, hatte ich das mal so erzählt. Und da wurde ich direkt korrigiert, dass man nicht mehr Blinde sagt, sondern visuell eingeschränkt oder sehbehindert. Und dann habe ich mich mal dahinter geklemmt. Und nein, es ist überhaupt nicht so, sondern der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband verwendet ganz bewusst den Begriff blind. So, warum heißt er denn Blinden- und Sehbehinderte? Weil es nun mal einen Unterschied gibt zwischen blind und sehbehindert. Ja, also blind ist wirklich, du siehst nichts. Ja, und sehbehindert ist halt auch visuell eingeschränkt. Aber ein Blinder ist nicht visuell eingeschränkt, der ist blind. Ja, und das sind dann so Dinge. Als Kind fand ich das hochfaszinierend. Also der hat mir so ein bisschen Blindenschrift beigebracht und hat mir dann erklärt, wie sich sein Gehör verbessert hat. Und dann ist er mir immer mit den Fingern durchs Gesicht und konnte dann genau sagen, wie ich gewachsen bin oder wie bei ihm in seinem Gehirn ein dreidimensionales Bild von meinem Gesicht entsteht. Das fand ich hochspannend, ja. Und ich finde, das ist so ein natürlicher Umgang mit einer Beeinträchtigung. Und die dürfen wir uns halt auch nicht kaputt machen, weil ich denke, wenn wir da schon sprachlich zu hart ansetzen und sagen, du darfst einen Blinden nicht mehr blind nennen, dann wird's schwierig. Und dann haben wir irgendwann einmal den Wortschatz so sehr reduziert, wo ich ja immer dafür bin, den Wortschatz zu erweitern, haben wir an diesen Stellen plötzlich den Wortschatz so sehr reduziert, dass man sagen kann, ja nie, dann erzähle ich es besser gar nicht mehr oder ich behalte die Geschichte für mich. Und da müssen wir halt schauen, dass Wokeness letztlich polarisiert. Also wenn wir uns das also mit links, rechts, Mitte mal entsprechend anschauen, da haben wir links die moralische Überhöhung zum Beispiel.
Und da haben wir die moralische Überhöhung und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch so eine Art Recht haben und angeblich das gesunde Volksempfinden oder das gesunde Rechtsempfinden. Und beides gibt's halt nicht. Ja?
Genau.
Also das so dann, agieren wir im Alltag nicht.
Dass da zum Beispiel dann Kritik an woken Positionen sehr schnell als Angriff auf marginalisierte Gruppen interpretiert wird und gar nicht als als Diskussion um die entsprechenden Inhalte. Ja, also sie fühlen sich sehr schnell persönlich angegriffen durch sowas.
Und je nachdem, wie groß die Gruppen sind, wenn ich ja vorhin beim Thema Frauen war, Frauen werden dann sprachlich in Watte gepackt und man darf überhaupt nichts mehr kritisieren, wie du dein Beispiel auch mit der Feuerwehrfrau. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, also Frauen richten genauso viel Unheil an wie Männer und die sind auch nicht bessere oder schlechtere Menschen, nur weil sie ein anderes Geschlecht haben.
So, und dann kommt natürlich von rechts die ideologische Gegenmobilisierung, wenn man so will, ja, wo dann Wokeness als Feindbild aufgebaut wird, also mit so Schlagwörtern wie Genderwahn, Sprachpolizei, gesellschaftliche Umerziehung, ja, auch das ist ja dann sozusagen ein sehr harter Vorwurf gegen die ursprünglich mal sehr gut gemeinten Ansätze.
Aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Erziehung. Jeder von uns ist ja mal Kind gewesen und hat sicherlich bestimmte Erziehungsversuchen auch erfolgreich widerstanden. Für eine Erziehungsbeziehung braucht es auch zwei. Nämlich einen, der sagt, ich möchte, dass du das in folgender Weise machst und jemand anders, der sagt, ich unterwerfe mich denen, weil dass meine Eltern sind, ich hier wohne, solange ich die Füße hier unter dem Tisch habe und solche Sachen. Also da ist auch meine Kritik an denjenigen, die sich da erzogen fühlen, gibt es nicht die Möglichkeit, auch dazu was zu sagen. Also ich erlebe das auch sehr oft im Hochschulkontext an den verschiedenen Hochschulen, wo dann gelegentlich auch gesagt wird, ja, boah, wir machen jetzt hier auch viel Gender und viel Förderung von irgendwelchen Gruppen und so weiter. Wo ich dann denke, hast du das jemals außer privat auf dem Gang zum Klo mal jemandem erzählt? Gehst du selber in die Gremien rein und sagst, ich habe hier eine andere Lösung oder ich hätte dazu eine andere Idee? Nee, die tauchen dann gerne ab und denken, ja, sag ich mal lieber nichts. Dann denke ich, nee, wenn wir bestimmten gesellschaftlichen Strömungen in bestimmten Gremien auch einfach die Deutungshoheit überlassen, vielleicht aus Faulheit und Bequemlichkeit und ach, da müsste ich ja dann hingehen, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn die am Ende auch demokratische Entscheidungen treffen, die mir nicht passen. Also dafür ist das jetzt nur eine demokratische Veranstaltung. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Ansicht gecancelt oder nicht ernst genommen zu werden, ja, fight for it.
Ja, und das ist genau der Punkt. In der Mitte herrscht nämlich dann die Sprachlosigkeit. Und die Sprachlosigkeit führt halt dazu, dass die beiden Extreme sozusagen sich verschärfen und verstärken und es dann sozusagen die Mitte in der Diskussion auch gar nicht mehr gibt. Und wenn die Mitte nichts sagt, dann fehlt sozusagen das Potenzial für den Übergang zwischen der einen extremen Position und der anderen extremen Position. Nämlich dann in der Mitte kann sozusagen der Austausch stattfinden. Und wenn die Mitte fehlt, haben wir halt nur die Extreme an den Rändern.
Und wenn die Mitte eben nichts sagt, dann nehmen wir auch nur die Ränder wahr, fühlen uns vielleicht der einen oder anderen Seite einfach mehr zugehörig. Und das kann nicht gut ausgehen. Also das ist etwas, was eine Gesellschaft, diese Spaltung, diese Polarisierung, ist definitiv nicht gut. Die gute Nachricht ist, ich kann aber auch im Kleinen schon was daran tun. Wir sehen an den USA, wie stark das dort mittlerweile geworden ist. Es gibt auch schon meterweise Forschung dazu, von denen keine irgendwie optimistisch oder positiv ist, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind wirklich extreme Gräben, die sich da in Kollegenkreisen oder auch in der Verwandtschaft auftun und die immer tiefer werden. Und das, was wir dagegen tun können, ist, es ihnen nicht nachzumachen.
Ich habe ja mal so meine 5 persönlichen Thesen aufgeschrieben. Du sagst mir bitte einfach kurz zum Schluss, ob du da mitgehst oder Widerspruch hast. Wachsamkeit gegenüber Diskriminierung ist wichtig, aber kein Freifahrtschein für moralische Selbsterhöhung.
Die Wachsamkeit ist wichtig und vor allem auch erstmal eine gesunde Analyse. Ist überhaupt irgendwas passiert? Wer ist betroffen? Wer hat sich wie geäußert? Gibt es Schwächere, für die ich mich einsetzen muss? Wir hatten vorhin das Beispiel von Menschen mit Behinderung. Ich bin regelmäßig an Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das sind Menschen, für die ich mich einsetzen muss und viele andere auch, weil die ihre Interessen auch nicht selbst vertreten können.
Ja, wir haben ja den Fall bei der Diskriminierung von Gil Ofraim, den Sänger jüdischen Glaubens, der sozusagen Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erhoben hat. Da hat sich bis zum Justizminister jeder zu geäußert und hat Position bezogen. Und am Ende hat man festgestellt, dass dem Vorwurf jegliche Grundlage entzogen war. Und das ist natürlich dann Wasser auf die Mühlen all derer, die sozusagen auf die moralische Überhöhung von Kritik, ja, wie soll ich sagen, gegenargumentieren wollen. Sprache kann Realitäten formen, aber sie ersetzt keine politischen Lösungen. MC.
Die Lösung muss auf jeden Fall gefunden werden, sowohl im Kleinen wie im Großen. Das heißt, die Gremien in der eigenen Abteilung, die Mitbestimmungsgremien, Unternehmen, die Verwandtschaft, die sich überlegt, wie sie miteinander umgeht. Wir können die Frage Sprache und Gesellschaft nicht auf die Politik delegieren.
Empathie für Minderheiten ist richtig, aber darf nicht zur Verachtung der Mehrheit führen.
Verachtung und Diffamierung sind nie richtig. In jedem Diskurs hat jede Abwertung zu unterlassen. Also egal, ob sie gruppenbezogen sind oder einfach auf kognitive Leistungsfähigkeit abgestellt wird, ne, die klassische Dummheit, der welcher Gruppe auch immer unterliegt. Das sind Sachen, die wirklich nicht statthaft sind.
Manierliche Kritik an Wokeness ist absolut legitim, aber darf nicht zum Vorwand für Zynismus oder Menschenfeindlichkeit werden.
Menschenfeindlichkeit geht natürlich nie und ich finde, dass Wokeness-Bestrebungen und Wokeness-Maßnahmen bis hin zum Girls Day immer auf den Prüfstand gehören. Ich muss immer alles in Frage stellen können und ich muss über alles Witze machen dürfen.
Definitiv. Die Idee hinter Wokeness, Gerechtigkeit, Respekt und Teilhabe bleibt definitiv wertvoll, egal was alle anderen sagen.
In einem Diskurs sollten das immer die Leitlinien sein und gerade die Gegner von Wokeness verletzen sie auch sehr oft, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Die Diskurskultur ist in den anderen Kreisen, oder die Atmosphäre ist in den anderen Kreisen in der Regel besser. Allerdings ist das der Prüfstein für jede Diskussionskultur ist Meinungsheterogenität, weil mit Leuten, die meiner Ansicht sind, mit denen verstehe ich mich immer, das ist fein, aber ich muss raus aus den eigenen Sphären.
Das hatte ich tatsächlich vergangene Woche bei einem Seminar bei einem großen Kölner Unternehmen zum Thema Schlagfertigkeit. Das gab dann so einen Punkt, wo wir auch an diesen Punkt kamen, was sagen wir, was ist sozusagen schon drüber, wo sind die Grenzen? Und dann haben wir so eine Dreiviertelstunde verfassungsgebende Versammlung gemacht und das habe ich dann die Teilnehmenden machen lassen. Und
die Leute, die dabei waren.
Alle Menschen, die dabei waren. Und der wichtigste Punkt, und das war der erste, und danach stockte so ein bisschen die Diskussion, weil sie das Gefühl hatten, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Der erste Punkt war, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Ja. Und trotzdem waren die in der Lage, Grenzen auszuloten, witzig zu sein, auch mal einen Schlag fertig zu landen. Und das ist, glaube ich, ein sehr gesundes Maß an Kommunikation, dem ich da beiwohnen durfte.
Es ist immer besser, für jemanden, der ein bisschen Spaß an sowas hat, gilt natürlich die nicht enden wollende Grundlage, lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren. Und ich ergänze, es muss aber auch eine gute Pointe sein.
Na, das sehe ich nicht ganz so. Aber wir haben gelernt, die Meinungsfreiheit ist da gefährdet, wo man sich sagt, sag ich mal besser nix, ne?
Zur besseren Kultur. Diskussionskultur kann jeder, aber auch wirklich jeder und jede einen Absolut. Beitrag leisten. Und das Ziel muss sein, ein besseres Verstehen, besserer Umgang untereinander und vor allem auch der ehrliche Austausch von Ansichten.
Und diesem ehrlichen Austausch verschließen wir uns nicht. Schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de. Das wird hier genderneutral gelesen, sowohl von MC als auch von mir, weil das ist geroutet auf unser beider private E-Mail-Adresse. Und ansonsten denken Sie dran, die Nahbetrachtung zu abonnieren, weiter zu empfehlen, ein Like dazulassen. Und das war's an dieser Stelle mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.